HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Für die Hessinnen und Hessen gelten Streuobstwiesen in vielen Regionen als Kulturgut. Sie prägen die Landschaft und aus den wunderbaren Äpfeln wird auch Äppler gemacht. Ja, und das Thema Streuobstwiesen liegt nicht nur den Bürgern am Herzen. Der Hessische Landtag in Wiesbaden hat den Streuobstwiesen jetzt sogar fast eine Stunde Debatte gewidmet. Pomologen, also Obstbaukundler, wären sicherlich erfreut gewesen. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke hat für uns diese pomologische Debatte im Landtag verfolgt.
Wer hätte gedacht, dass es beim Thema Streuobstwiesen im Hessischen Landtag so heiß hergehen kann? Und dabei ging es nicht nur um Äpfel, alte Sorten und Äppler, sondern auch um Hamster, aber zu denen später mehr. Erst einmal hat es mich doch überrascht, wer von den Abgeordneten denn so alles Apfelbäume und Streuobstwiesen besitzt. Dazu gehören Stefan Naas von der FDP, Claudia Papst-Dippel von der AfD und Sebastian Müller von der CDU, der schon sehr früh die Liebe zum Apfel entdeckt hat.
Ich bin seit meinem 12. Lebensjahr Eigentümer einer Streuobstwiese, die ich seit dieser Zeit aktiv bewirtschafte.
Ich selbst mache seit über 30 Jahren Apfelsaft vom Obst der regionalen Bäume oder in guten Jahren von eigener Ernte. Ich habe mal gezählt, ich besitze 8 Apfelbäume.
Ich kann an dieser Stelle zu Protokoll geben, auch ich besitze eine Streuobstwiese.
Der hessische Apfel, ein Thema, das fraktionsübergreifend beschäftigt. Da könnte ich mir glatt ein Landtagsapfelsaft-Cuvée vorstellen.
Mein Lieblingsapfel ist übrigens die Zitronenrinette,
sagt Claudia Papst-Dippel. Für Nicht-Pomologen, der zitronenförmige Apfel gehört zu den späten Sorten. Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen hat dann auch noch ein paar Sorten rausgehauen.
Es gibt 60 bis 80 regionale und lokale Apfelsorten, wie den Heuchelheimer Schneeapfel, den Dorheimer Streifling oder den Ruhm von Kelsterbach. Der Name ist so toll, da will man doch gleich in den Apfel reinbeißen.
Mit der Streuobstwiesenstrategie will die Landesregierung in Zukunft 1 Million Euro jährlich ausgeben. Damit sollen die Hotspots der Biodiversität, wie Hinz sie nennt, geschützt werden. Seien sie doch Lebensraum für bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten.
Streuobstwiesen sind darüber hinaus hessisches Kulturgut.
Kern der Strategie soll das neue Streuobstwiesenzentrum in Bad Soden werden. Genau so eins gäbe es aber schon auf dem Frankfurter Lorberg, kritisiert Wiebke Knell von der FDP.
1 Million Euro für ein Streuobstwiesenzentrum, was es 20 Kilometer weiter bereits gibt. Und es werden dort keine zusätzlichen Aufgaben, keine zusätzlichen Angebote geschaffen. Einfach nur ein weiteres Streuobstwiesenzentrum.
Das sei Steuermittelverschwendung. Und Gernot Grumbach von der SPD kritisiert, dass die Landesregierung zwar viele kleine Maßnahmen mache.
Aber das Gesamtproblem ändert sich nur minimal. Wir werden erwarten freudig die Erklärung zu 100 wilde Bäche, bienenfreundliches Hessen, den Setzpunkt zu 100 nachhaltige Bauernhöfe.
Aber kommen wir noch zu den Hamstern. Der Vorwurf der Linksfraktion, Streuobstwiesen seien zwar wichtig, das Klima und die Artenvielfalt würden sie aber nicht retten.
Da kann Frau Ministerin noch so viele Feldhamster ganz persönlich auswildern. Das Sterben von Arten und die Vernichtung von Lebensräumen geht großflächig weiter.
Da muss Heidemarie Scheuch-Paschkewitz von der Linksfraktion selbst lachen. Um Bienen, Hummeln und Blumen ging es natürlich auch noch. Das führe ich aber jetzt nicht weiter aus. Es war heute vielleicht nicht unbedingt eine Sternstunde des Parlaments, aber dafür auf jeden Fall eine der Pomologen. Darauf jetzt einen Ruhm von Kelsterbach.
Streuobstwiesen waren Thema im Hessischen Landtag. Es ging um die sogenannte Streuobstwiesenstrategie in Hessen. Ariane Focke aus Wiesbaden hat berichtet. Ohne sie geht es nicht. Ehrenamtliche im Sport. Sie engagieren sich jede Woche mehrere Stunden und das seit Jahren. Nun gehört Ihnen die Bühne, denn Ministerpräsident Boris Rhein und Landtagspräsidentin Astrid Wallmann haben zu Ehren der ehrenamtlich Aktiven für Mittwoch zum Abend des Sports in Wiesbaden geladen. Bis zu 1000 Gäste werden erwartet. Reporterin Sarah-Lisa Ankres stellt uns zwei Brüder aus Korbach vor, die sich seit über 50 Jahren ehrenamtlich engagieren.
Mit 18 Jahren hat alles angefangen. Da geht's für Ortwin und Dankwart Terörde schon in den Vorstand ihres Badmintonvereins. Zwei Brüder, die alles für ihren Verein tun. und vor allem für die jungen Badmintonspieler. So auch bei einem Nachwuchsaustausch in Polen, erinnert sich Dankwart.
Da habe ich eine 10-Jährige gesehen auf dem Feld, die rutschte und rutschte. Die hatte so schlechte Schuhe. Und hinterher hätte ich ihr einen Basketball als Preis geben sollen. Das war mir so blöd. Ich habe sie vom Feld mitgeholt, als sie gewonnen hatte, und bin sofort mit ihr ins Sportgeschäft gefahren und habe ihr lieber neue Turnschuhe gekauft.
Noch heute erinnern sich Dankwart und das Mädchen oft an diesen Moment zurück.
Die strahlt mich jetzt noch an, wenn ich wieder nach Polen komme. Die ist inzwischen 19 Jahre alt. Die kommt als erstes auf mich zu und umarmt mich, weil sie das natürlich auch nicht vergessen kann.
50 Jahre Ehrenamt für Dankwart und Ortwin. Die zwei sind nicht nur im Vorstand, sondern sind auch Trainer, Vertrauenspersonen und haben eine Stelzenlaufgruppe ins Leben gerufen. Ortwin ist mit 4 Meter hohen Stelzen durch die ganze Welt gereist und hat ehrenamtlich bei Sportfesten die Menschen begeistert.
Es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder dann auch vor lauter innerer Freude und Emotionen dann auch Tränen in den Augen habe, wenn so Dinge passieren. Ich sitze dann in Sambia auf irgendeinem Lastwagen drauf mit einem Bantu-Stelzenläufer, mit dem ich tatsächlich nur Tanz und Musik als gemeinsame Sprache habe, aber trotzdem leben wir zusammen. Das geht richtig aus dem Herzen raus, beziehungsweise ins Herz rein.
Ausruhen bei den Brüdern? Fehlanzeige. Erst kürzlich haben sie ein Beratungsangebot für junge Badmintonspieler aus ihrem Verein ins Leben gerufen. Die 4. Generation der Familie Terörde ist ehrenamtlich aktiv. So auch schon der 17-jährige Kai, Sohn von Ortwin.
Es macht mir Spaß, mit anderen Gleichaltrigen in der Halle Kinder zu betreuen. Und wenn ich sehe, dass die Kinder Spaß haben und ihre Freude an dem Badminton spielen, dann macht mich das gleichermaßen glücklich.
Für die zwei Korbacher ist vor allem der Austausch mit dem jungen Nachwuchs mit das Wichtigste. Sie bringen neuen Wind mit in den Vorstand. Ortwin und Dankwart Terörde. Ein Leben ohne Ehrenamt, für sie undenkbar.
Was wäre der Sport ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren? Reporterin Sarah-Lisa Ankres hat uns zwei Brüder aus Korbach vorgestellt, die das seit vielen, vielen Jahren tun.
HR Info.
Die Fahrradmesse Eurobike findet zum ersten Mal in Frankfurt statt. Jetzt ist sie gestartet und diese Weltleitmesse der Fahrradbranche will sich zum Neustart als einflussreiches europäisches Forum der neuen Mobilität präsentieren. Es geht um die Mobilitätswende und vorgestellt werden Cargo-Bikes, Light Electric Vehicles und natürlich auch ganz klassische Fahrräder. Roman Warschauer mit einem Überblick.
Thomas Fehlau ist Branchenkenner und Fahrradenthusiast. Das eine große Trendthema auf dieser 30. Eurobike sieht er nicht.
Es ist die größte Messe der Welt zum Thema Fahrrad hier in Frankfurt, in Hessen. Zu jedem Teilbereich hebt einer der 1500 Aussteller die Hand und sagt, ich habe was Neues.
Ob klassische Rennräder oder die immer beliebter werdenden Gravelbikes, ob neue coole Räder für Kinder oder unüberschaubar viel Zubehör, es gibt viel Neues zu entdecken. Elektroräder zum Beispiel, sagt Fehlau, sind mittlerweile etabliert in vielen Anwendungsbereichen.
Ich fahre in der Innenstadt, bei mir ist es flach, ich habe kein Gepäck, das Rad will ich in den dritten Stock mit hochheben, dann gibt es das passende E-Bike. Daneben wohnt im Erdgeschoss eine Familie, die sagt, ich gehe immer einkaufen, habe Kinder im Anhänger, im Kindersitz und einen großen Einkauf, dann wird man auch sagen, ja, das gibt es.
Dennoch ist die Eurobike in diesem Jahr eine ganz neue Messe. Das liegt vor allem am neuen Standort. Vom beschaulichen Bodensee mitten in die Metropole Frankfurt. Stefan Reisinger, Geschäftsführer von Fernamic, dem Veranstalter der Messe, sagt, das sei ein ganz bewusster Schritt gewesen.
Das spiegelt sich natürlich auch im Look and Feel der Messe wieder. Ja, und die Themen, die wir eben hier natürlich auch besonders herausheben, sind eben die vor allem auch in einem urbanen Kontext stehen und zu sehen sind.
Der Fahrradverkehr spielt in vielen Städten eine immer wichtigere Rolle und so wird auch bei der Eurobike die Stadt mit einbezogen. Etwa am derzeit für Autos gesperrten Main-Kai oder im Osthafenpark zu Füßen der Europäischen Zentralbank. Für diese Events ist Katja Richards zuständig.
Am Main-Kai richtet sich das Programm vor allem an Familien, an kleine Kinder, an größere Kinder. Osthafenpark mehr für die Jugendlichen. Dort gibt es ein tolles BMX-Programm, wo man auch selber mitmachen kann. kann mit Workshops jeden Tag und am Abend sind dann die Stars unterwegs, aber wo man auch mal selber mitmachen kann.
1500 Aussteller auf 140.000 Quadratmetern in den Hallen und auf den Freiflächen der Messe. Das ist auch für die Messe Frankfurt nach Corona wieder eine ganz wichtige Veranstaltung. Mit der IAA, die der Autoverband VDA 2020 von Frankfurt nach München verlegt hat, will Messechef Wolfgang Marzin die Eurobike aber nicht vergleichen.
Wir sind auch schon lange im Gespräch, lange bevor der VDA sich entschlossen hat, nach München zu gehen. Es ist kein Ersatz, es ist ein anderes Produkt und es ist einfach großartig.
Was wird den Fahrradinteressierten auf der Eurobike in Frankfurt präsentiert? Roman Warschauer hat uns darüber informiert. Wer sich die Bike-Messe anschauen will, der kann das an den Publikumstagen tun, am Samstag und am Sonntag. Und die Events in der Stadt, die beginnen jetzt schon. Es soll ein neues Fenster in die Geschichte des Universums eröffnen, das neue Weltraumteleskop James Webb. Am Dienstag hat die US-Raumfahrtbehörde NASA die ersten Farbbilder des Superteleskops veröffentlicht. Mit Spannung verfolgt auch von den Missionspartnern der Europäischen Weltraumagentur ESA am Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt. Reporter Raphael Stübig war vor Ort gewesen.
From the European Space Agency, I'm joined by Katie Haswell in Darmstadt, Germany.
Die Live-Schalter aus den USA ins ESA-Kontrollzentrum hakte zwar, aber die ersten Infrarotbilder des neuen Weltraumteleskops kamen gestochen scharf in Darmstadt an.
Die Leute waren sehr begeistert. Ich auch natürlich als Astrophysiker, weil wir wissen schon jetzt, dass dieses Teleskop funktioniert.
Sagt Mark McCochrane, wissenschaftlicher Berater bei der Europäischen Weltraumagentur ESA und seit 24 Jahren auch an der James-Webb-Mission beteiligt. Die ersten Farbbilder des Teleskops sind bereits auch auf der ESA-Webseite veröffentlicht und zeigen unter anderem das Stephans-Quintett aus dem Sternbild Pegasus, eine kompakte Gruppe von 5 Galaxien.
Davon 4 sind in ein Platz im Weltall, der 5. ist im Vordergrund. Und diese 4 Galaxien kommen zusammen und machen neue Sterne, weil sie kollidiert. Und das ist ein schönes Bild, weil jetzt im Infrarotbereich sehen wir den Staub selbst, wo die neuen Sterne kommen.
Anders als beim Hubble-Teleskop, das aber auch schon tief blicken kann. Das Webb-Teleskop bietet aber noch viel mehr Details und tiefere sowie schärfere Einblicke ins Universum, sagt Kai Nöske, Beauftragter für Wissenschaftskommunikation bei der ESA.
Das funktioniert so, dass wir ganz weit entfernte Galaxien anschauen. Deren Licht hat Milliarden Jahre gebraucht, um uns zu erreichen. Während der gleichen Zeit ist das Universum aber expandiert, hat sich ausgedehnt und dabei wurde das Licht, das damals sichtbares Licht war, zu längeren Wellenlängen gedehnt und ist heute Infrarotlicht. Das heißt, um diese Schnappschüsse aus dem jungen Universum, dieses alte Licht anzugucken, müssen wir es heute im Infrarot beobachten.
Die Europäische Raumfahrtagentur hat dafür mit dem Mittelinfrarotinstrument MIRI einen entscheidenden Beitrag geleistet. Eine zweite ESA-Entwicklung, ein Nahinfrarot-Spektrograph, liefert den Wissenschaftlern zusätzliche Informationen über die Zusammensetzung von Sternen und Galaxien.
Man bekommt dann praktisch so einen Barcode. Wie heiß ist es da? Wie dicht ist es da? Was sind da für chemische Stoffe an der Stelle? Und kann eben nachverfolgen, wie sieht es an diesen verschiedenen Stellen aus? Wie bewegt sich das Gas? Wie verschmelzen aber auch Galaxien, die sich umeinander drehen? Wie funktioniert das Universum im Großen und auch im Kleineren? Also das ist ein Instrument, das im Infraroten das Licht aufspalten kann.
Vor allem erhoffen sich Astrophysiker Kai Nöske und Kollegen in aller Welt aber neue Erkenntnisse über die Entstehung von Galaxien kurz nach dem Urknall.
Das Webb wird uns vermutlich etwa 200 Millionen Jahre an den Urknall zurückbringen und zeigt uns dann allerdings nicht nur die Spitze des Eisberges, sondern wahrscheinlich einen wesentlich vollständigeren Eindruck dessen, was da passiert ist, wie die Galaxien als Ganzes ausgesehen haben, als die in ihrer ersten Phase von Sternentstehung und in ihrer ersten Phase ihrer eigenen Geburt waren.
Neue Einblicke ins Universum dank des James-Webb-Teleskops. Reporter Raphael Stübig hat uns erklärt, was das Superteleskop so alles kann. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.